Und wir sind wieder zurück. Hi, Matjas.
Hallo, Max. Wir
sind wieder in Deutschland. Trainingslager ist vorbei. Hast du noch Muskelkater?
Zum Glück nicht mehr, aber ich frage mich, wo dein Schnurrbart geblieben ist.
Na, Trainingslager war vorbei, da musste ich mit dir seriös sein. Ich war schon bei einer Podiumsdiskussion. Aber vor allem hat meine Freundin gesagt, ich sehe aus wie ihr Opa.
Ich vergesse immer, ich habe den Schnurrbart noch. Und ich vergesse immer, wenn ich irgendwo reingehe und die Leute mich noch nicht gesehen haben, die gucken mich auch immer an wie ein Auto.
Na gut, aber bei deinem Bartwuchs, wenn du dich mal eine Stunde nicht rasierst, hast du ja eh das ganze Gesicht wieder voll.
Ja, das stimmt. Dann habe ich einen Vollbart, weil ich ein Viertelungar bin.
Ja, wir sind jetzt wieder zurück. Das Trainingslager hat eine Menge Spaß gemacht. Der Muskelkater ist schon so langsam abgeklungen. Jetzt geht das Fechttraining schon so langsam wieder los.
Aber wir haben gelogen. Wir haben gelogen in der letzten Folge. Wir haben gesagt, wir machen keine Dauerläufe. Einen Tag später haben wir, ich glaube, wir haben die zwei Tage darauf, haben wir jeden Tag jeweils einen Dauerlauf gemacht.
9 Kilometer waren es.
Ja. Das hört sich eigentlich gar nicht so viel an. Aber wenn man das auf einem Hügel macht und bei gutem Wetter mit viel Sonne, war schon relativ anstrengend.
Sind schon ein bisschen darum gelaufen, die letzten Opas. Ist echt nicht unsere Lieblingsdisziplin. Aber wir haben uns überlegt, mit euch mal darüber zu reden, warum wir uns das eigentlich antun, warum wir eigentlich so einen Hügel hochlaufen in Makarska, Kroatien, davon abgesehen, dass die Sonne scheint und dass man danach ins Meer hüpfen kann. Und es ist ja meistens nicht so schön. Also es ist Fechten, ist oft heiß, die Sonne scheint auf unsere Fechthalle, man schwitzt, es ist anstrengend, man kriegt vielleicht sogar Rückenschmerzen oder Knieprobleme und trotzdem steht man morgens auf, oder nicht man, sondern wir beide stehen auf und wollen uns für Olympischen Spiele qualifizieren. Und wir haben gedacht, das wäre doch mal ein Thema, dem wir eine Folge widmen könnten.
Genau, ein Thema Motivation. Und wir wollten so ein bisschen, erst wollten wir ein bisschen nur auf die Saison bezogen reden, also warum wir besonders auf die Saison uns vorbereiten, aber da müssen wir eigentlich noch ganz viel früher anfangen, warum wir überhaupt vielleicht mit Fechten angefangen haben. Für mich war es easy. Meine Eltern waren beide Fechter und warum ich mich dann schließlich zum Fechten entschieden habe, weil ich es eigentlich am besten konnte. Ich habe Fußball und Tennis noch gleichzeitig gespielt, aber irgendwie war ich beim Fechten erfolgreich. Und das ist halt, für mich persönlich ist halt so eine Hassliebe, weil mir fallen spontan 100 Sportarten ein, die mir mehr Spaß machen. Weiß nicht, von Wakeboarden bis, keine Ahnung, Tennis oder so. Weil man kann das einfach bei schönem Wetter machen. Wir sitzen in der Halle bei 30, 35 Grad im Sommer. Im Winter haben wir -4 Grad. Es gibt auf jeden Fall spaßige Sachen. Aber für mich steht das außer Frage, dass ich diesen Sport, oder warum ich diesen Sport überhaupt mache. Also es ist einfach die Lust, erfolgreich zu sein, das Spaß am Gewinnen, Spaß mit meinen Freunden abzuhängen. Da sind viele, viele Motivationen, viele Sachen, die ich geil finde.
Das heißt, wenn du nicht erfolgreich wärst, müsstest du aufhören?
Jein. Das Problem ist ja, gut, wenn ich nicht erfolgreich gewesen wäre in meiner Karriere, hätte ich auf jeden Fall nicht so lange weitergemacht. Wir haben ja viele Kollegen und Kolleginnen gehabt, oder viele Leute kommen und gehen sehen, die, wenn sie nicht erfolgreich waren, gesagt haben, ja okay, es lohnt sich nicht, mich hier weiter zu quälen. Viele unserer besten Freunde in jüngeren Jahren haben relativ früh nach der Juniorenzeit gemerkt, es macht keinen Sinn. Ich konzentriere mich auf die Uni, was ja auch okay ist. Wird ja nicht jeder Weltmeister.
Und wann hast du gedacht, so ich will das jetzt wirklich so gut wie möglich machen? Ich meine, du warst ja eh in der Halle, du bist mit 5 da irgendwie reingeworfen worden und du warst eh im Umfeld, im Sportumfeld. Wann kam, kannst du das erinnern? Wann hast du denn mal überlegt, ich mache das jetzt mal richtig hier?
Jetzt wird das hier langsam auch zu einem Interview, habe ich das Gefühl.
Ja, ich erzähl dann gleich, wie das bei mir war. Aber es war ja ganz anders, weil ich natürlich diesen familiären Background nicht hatte. Ich bin da irgendwie nicht so, das war nicht so vorbestimmt.
Es ist bei mir auch nicht vorbestimmt gewesen. Meine Eltern haben mich überhaupt nicht gezwungen. Wenn du schaust, mein kleiner Bruder, der ist 14, der spielt nur Handball. Der hat nichts mit Fechten am Hut. Vielleicht hat das auch natürlich mit mir zu tun. Oder auch mit meinen Eltern oder den Erfolgen. Bei mir war es, gut, ich war jeden Tag in der Fechthalle, weil niemand auf mich aufpassen konnte. Am Wochenende konnte ich mich entscheiden, ob ich zum Turnier fahre nach, weiß ich nicht, Buxtehude mit meinem Vater und oder in die andere Richtung mit meiner Mutter zum Florett-Wettkampf. Also ich habe beides gesehen und für mich war das irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ich mache das nicht, um meinen Eltern zu gefallen. Ich mache das nicht, um irgendjemanden irgendwas zu beweisen, um besser zu sein, weil das schaffe ich nicht. Meine Mutter ist einfach zu gut gewesen.
Die hat eine Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen.
Und eine Bronzemedaille. Und ich glaube, 94 in Essen war sie Weltmeisterin im Einzel. Mannschaftsweltmeister waren die, glaube ich, auch ein paar Mal, mindestens einmal. Das haben wir auch auf die Kette bekommen, aber wenn ich mir vorstelle, damals, als ich klein war in Rumänien noch zu Hause, hat meine Mutter oder mein Vater noch die Pokale von meiner Mutter im Wohnzimmer irgendwie ausgestellt. Das ganze Wohnzimmer war voll. Und jetzt ist bei uns zu Hause gar nichts mehr zu sehen. Meine Mutter mag das nicht, ihre Medaillen in eine Vitrine zu stellen. Bei ihren Medaillen, auch die Olympiamedaillen, sind alle im Keller. Der Einzige bei uns, der das gerne zur Schau stellt, ist mein Vater. Der ist ganz stolz darauf. Witzigerweise gab es mal einen Einbruch bei meinen Eltern. Die haben alles geklaut, außer die Medaillen und seine Olympia-Pins.
Glück ist ja das Allerwichtigste.
Ja, die sind auch relativ wertvoll, diese Pins. Aber die haben es einfach nicht gerafft. Nee, ich mache das. Natürlich versuche ich, den Erfolgen meiner Eltern nachzueifern. Ist, glaube ich, selbstverständlich. Es ist schwierig manchmal zu beschreiben.
Wie hältst du das denn mit den Medaillen und mit den Pokalen? Wo sind die?
Alle im Keller. Tatsächlich habe ich neulich beim letzten Mal ausräumen, habe ich so einen kleinen Schrank bei uns im Keller stehen und habe ich die Pokale und die Medaillen oben drauf gestellt, aber die verstauben halt und es sieht halt kein Arsch, nur wenn ich einmal im Monat runtergehe in den Keller. Aber sonst sieht das keiner. Brauche ich nicht. Wir haben auch, die Wohnung ist relativ klein. Da die einzige Medaille, die tatsächlich noch rumfliegt, ist die Medaille von der EM. Jetzt von diesem Jahr, die Goldmedaille. Weil ich es bisher noch nicht geschafft habe, die runterzubringen. Aber sonst ist es einfach mir nicht wichtig.
Ich habe hier die Medaillen, die mir am wichtigsten sind, hängen bei mir über so einer Wohnzimmerlampe. Also, dass man die irgendwie griffbereit hat. Ich finde das irgendwie ganz schön. Ich möchte auch nicht, dass meine Wohnung so ein Tempel ist, wo man reinkommt und erstmal ja, das Gefühl hat, man ist in so ein Museum gelaufen. Aber ich finde es schon schön, die Sachen, mit denen man besondere Erinnerungen verknüpft, wie zum Beispiel unsere WM-Medaille, in der Nähe zu haben.
Ja, vielleicht sollten wir mal kurz dem Zuhörer auch sagen, wo wir gerade sind. Wir sind bei dir zu Hause und wenn ich mich jetzt hier umdrehe, sehe ich ungefähr auf jeder Ablage mindestens einen Pokal oder eine Medaille und dann das Münchner Schwert in der Ecke. Ja. Also es ist jetzt kein Tempel. Es ist schon offensichtlich, dass du Sportler bist.
Ja, ich habe ein paar Pokale schon weggeräumt, weil ich habe diese Saison so viele gewonnen. Die zwei ersten Plätze da habe ich stehen lassen. Es ist ja auch irgendwie schwierig, die dann direkt wegzutun. Aber das Münchner Schwert habe ich auch behalten, weil ich habe ja 4 davon gewonnen, aber das ist das Erste. Das war 2007. Das war mein Durchbruch sozusagen zu den Erwachsenen. Da habe ich mich das erste Mal für die Erwachsenen-Nationalmannschaft qualifiziert. Da war ich noch in der Jugend eigentlich. Und da habe ich die ganze ungarische Nationalmannschaft geschlagen. Die waren Weltmeister amtierend und das war für mich ein bisschen so der sportliche Durchbruch. Und das war ein irres Turnier. Irgendwie, das hat mir keiner zugetraut. Ich habe mir das selber nicht zugetraut. Und deswegen habe ich das, also genau das Schwert behalten. Die anderen sind auch irgendwo und verstorben. Aber das ist irgendwie auch eine schöne Erinnerung.
Ja, vielleicht solltest du auch noch mal. Also ich glaube, so Momente sind für Leistungssportler sehr, sehr wichtig, um eine Bestätigung zu kriegen. Bei mir war es 2010 und 2011 die Junioren-Weltmeisterschaft. Aber vielleicht solltest du mal, was war dein Background? Also warum Fechten?
Na, bei mir kam das ganz zufällig. Also ich war in der Regenbogen-Grundschule und da gab es so eine Fecht-AG. Und da hat man mich mitgenommen. Dann bin ich ganz früh mit 8 schon an deinen Vater geraten. Und ich finde das im Nachhinein ganz verwunderlich, weil ich jetzt so ein aufsässiger Kerl bin. Ich habe das nie reflektiert. Also man hat dann gesagt, so jetzt kommst du 3-mal die Woche und jetzt kommst du 4-mal die Woche und am Wochenende das Turnier. Und ich habe das als Kind irgendwie alles mitgemacht. Und dann waren da meine Freunde, das war für mich so normal wie zur Schule gehen.
Weil mein Vater einfach so durchsetzungsfähig ist. Hattest du nichts zu sagen.
Der hat einfach gesagt, wo es lang geht. Und das war für mich auch als Kind okay. Und ich habe mich da wohlgefühlt. Das war irgendwie eine tolle Truppe. Ich meine, wir hängen mit einem großen Teil davon heute immer noch zusammen in der gleichen Halle nach 21 Jahren, die ich jetzt da rumhänge. Da waren meine Freunde, das war für mich ganz normal. Und dann bin ich Junioren-Weltmeister geworden 2019. Dann war irgendwie auch klar, man geht halt danach zur Bundeswehr. Es gab ja noch Wehrpflicht. Dann war ich Soldat, habe versucht, mich für die Olympischen Spiele in London zu qualifizieren. Das war alles so, ich habe das einfach gemacht. Ich bin zum Training gekommen, wenn mir das gesagt wurde, dass Training ist. Und dann, wenn Turnier war, war eben Turnier. Und ich hab überhaupt nicht so viel, das ist jetzt im Nachhinein vielleicht komisch, aber ich habe überhaupt nicht so viel über meine Sportkarriere nachgedacht. Und habe dann aber, und auch nicht über das, was ich gemacht habe im Training und so, sondern ich habe das einfach gemacht, weil Nico hatte das ja vor uns gemacht. Der war ein großes Vorbild für dich und für mich auch, Nico Limbach. Und war damit so erfolgreich, gemeinsam mit deinem Vater. Und dann habe ich das eben nachgemacht. Ne? Und dann bin ich aber zum Studieren nach Friedrichshafen gegangen. Ich wollte irgendwie gucken, dass ich war dann 22 nach Olympischen Spielen in London, dass ich sicherstelle, dass ich auch studieren kann. Und da hat es total angefangen, dass ich drüber nachgedacht habe, weil diese Verpflichtung weg war. Ich war kein Soldat mehr. Als Soldat hatte ich auch das Gefühl, das ist meine Pflicht, meine Aufgabe, da ins Training zu gehen. Ich muss das machen, was mir gesagt wird. Und dann hatte ich durch diese räumliche Distanz auf einmal die Wahl. Ich konnte nach Dormagen fahren und trainieren. Und ich wollte ja dann auch, ich habe dann irgendwie weitergemacht, habe mir das zusammengebaut und dann wollte ich das auch richtig machen. Ich wollte auch mein Bestes geben in den gegebenen Umständen. Aber die Perspektive hat sich total entwickelt und es hat sich so eine Freiwilligkeit, die hat mir wahnsinnig geholfen in meiner Sportkarriere, dann nämlich zu schauen, hey, ich mache das ja gar nicht für deinen Vater oder für die Bundeswehr oder für sonst irgendwen, sondern ich fahre nach Dormagen, ich setze meine Zeit ein, ich könnte auch studieren und meine Karriere irgendwie vorantreiben und ich war halt auf so einer privaten Uni, auch meine Kommilitonen, die haben Praktika gemacht bei der UN und haben ihre Klausuren mit 1-0 abgeschlossen und ich habe irgendwie gesagt, ich gehe jetzt ins Trainingslager, weil ich es wollte, obwohl es irgendwie ja viel lukrativer gewesen wäre, mittelfristig jetzt aufs Studium zu setzen und auf die Ausbildung.
Ja. Es ist, das sowas entwickelt sich, glaube ich, so. Bei mir war das ja genauso. Vielleicht hat, dass du das gemacht hast, dass Nico dann auch irgendwann angefangen hat zu studieren, natürlich auch dazu beigetragen, dass ich auch dann mein Studium richtig absolviert habe. Bei mir war, und es ist immer noch so, für mich war immer der Sport die Nummer eins. Also es gibt, oder es gab für mich auch immer noch nichts, was darüber steht. Wenn ich Training habe, habe ich Training. Ich will das so. Das ist mehr als mein Job. Das ist auch mehr als mein Hobby. Das steht einfach über allem. Und klar war es dann für mich war es, dieses Studium war eigentlich eher nur dazu da, dass man was hat. Also jetzt habe ich halt einen Bachelor. Ist jetzt Medien und Kommunikation geworden, aber das hat mich auch interessiert. Aber es ist so, es fühlt sich eher, das fühlt sich eher für mich gezwungen an. Also dieses Studium zu machen war eher so, man muss es halt machen, weil man irgendwie für die Karriere nach dem Sport bereit sein muss. Und es ist auch okay. Wenn ich aber die Wahl gehabt hätte, hätte ich lieber irgendwie noch zweimal mehr trainiert und lieber irgendwie noch ein Trainingslager mehr hier, ein Trainingslager mehr da gemacht. Und ich wäre lieber irgendwie Weltmeister geworden, anstatt zu studieren.
Ja, für mich hat sich das anders angefühlt. Also ich hab einmal das Gefühl, es hat irgendwie meinen Horizont erweitert. Und komischerweise bin ich auch erfolgreicher geworden. Also es ist natürlich schwer zu sagen, wie hätte sich das jetzt entwickelt, wenn ich nicht studiert hätte. Aber 2011, 2010, ich war nicht schlecht, aber ich war nie unter den besten 16. Und dann bin ich eigentlich, das beste 16 ist bei uns so eine Marke auf der Weltrangliste, wo man die Quali-Turniere nicht mitmachen muss. Das ist so irgendwie eine Benchmark. Wenn man da drin ist, dann gehört man zu denen, die das richtig drauf haben. Und danach, obwohl ich so weit weg war vom Trainingszentrum, 600 Kilometer, ich bin gependelt, das war super anstrengend, viel zu viel eigentlich. Danach sind wir dann Weltmeister geworden, 2014. Danach habe ich dann eine WM-Medaille geholt, 2015, von Friedrichshafen aus. War eigentlich unmöglich, aber ich glaube, dass mir das gleichzeitig, auch wenn es hart war, gut getan hat, das zu erkennen, dass ich das für mich mache, dass ich irgendwie für mich das Beste rausholen will, dass ich zeigen möchte, was ich kann und dass ich ja auch einfach Spaß daran habe, so dass ich nicht, dass eigentlich gar kein Zwang da ist, den ich vorher einfach so vermutet hatte.
Ja. Das ist ja auch die Sache. Ich verstehe auch nicht, warum man denkt, dass irgendwo ein Zwang ist. Also wenn du meinen Vater kennst, er hat große Erwartungen, glaube ich. Aber am Ende ist kein Zwang da. Es gibt für ihn immer irgendeinen Weg. Als ich zum Beispiel studiert hatte, dann, wir hatten ja schon mal darüber geredet, musste er das akzeptieren. Und ich habe versucht, mein Training drumherum zu bauen. Und für mich war die Zeit, also das Studium war auch super. Und der Punkt, dass man den Horizont erweitert, das ist echt wichtig. Also das ist schon, war echt cool. Die Leute waren mega. Ich hatte super viel Spaß. Ich habe das auch durchgeknallt dann in 3,5 Jahren. Also Regelstudienzeit mehr oder weniger. Ich musste ein Urlaubssemester nehmen wegen der Bundeswehr. Aber du hast schon recht, dass ich habe auch, witzigerweise habe ich auch relativ erfolgreich gefochten in der Zeit. Aber für mich war das vom Kopf her, von der physischen Belastung her, war das super anstrengend, weil ich einfach den ganzen Tag unterwegs war, dann kommst du abends nach Hause und bist du gar nichts mehr zu gebrauchen. Und ich hatte 3 Jahre lang, vor jeder WM hatte ich 2 Wochen Klausurenphase, wo wir im Trainingslager in Hennef waren. Da habe ich von morgens 7 Uhr bis abends oder morgens 1 Uhr zwischen den Trainingseinheiten immer gelernt. Da ging es nur essen, trainieren, lernen und same, every day.
Hält man nicht ewig durch, ne?
In jungen Jahren schon, also 3-4 Jahre. Aber dann habe ich mich halt entschlossen, einfach mal gar nichts zu machen. Gut, war jetzt halt eine scheiß Saison, ne? Das habe ich jetzt davon. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Und der Punkt, den du eben erwähnt hast, wenn man nicht erfolgreich ist, dann aufhören. Für mich ist das immer, klar, der Gedanke ist immer da. So, warum mache ich den Scheiß überhaupt? Warum gehe ich in diese Scheiß, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber warum gehe ich in diese Halle? Hier sind es 30 Grad, die Sonne scheint und ich könnte am See liegen und die Sonne genießen. Stattdessen muss ich mich in einen Anzug quälen, der vom Vortag noch komplett mit Schweiß vollgezogen ist. Und die letzten Turniere, die letzte Saison war für mich katastrophal. Bei der Mannschaft habe ich Höhen und Tiefen gehabt. Einzel komplett Aussetzer gehabt, die ich mir nur teilweise erklären kann. Hier und da vielleicht ein bisschen Pech gehabt. Aber was soll ich denn machen? Wir haben nächstes Jahr Olympische Spiele. Nützt ja alles nichts. Ich muss weitermachen. Ich muss mich wieder aufraffen. Ich muss meinen Kopf klarkriegen. Und das ist das Problem. Das ist bei uns auf dem Niveau ist das nur Kopf. Wir sind doch nicht langsamer als jetzt unsere Konkurrenten. Vielleicht als die Koreaner. Wir haben aber andere Qualitäten. Und das ist alles bei uns, ist jetzt nur noch Kopf.
Ich habe eigentlich nach jedem Olympiazyklus darüber nachgedacht, aufzuhören. Klar, das sind ja immer unser Rhythmus. Das Studium in Friedrichshafen war schon ein Schritt in die Richtung. Es war nicht klar, wie es weitergeht. Ich habe das irgendwie aufs Spiel gesetzt. Aber jetzt in dieser Olympiade, das sind ja immer 4 Jahre, habe ich irgendwie das Gefühl, nochmal, auch dadurch, dass ich jetzt mich dafür entschieden habe, nicht einen Master zu machen, das irgendwie auch ein Stück weit genießen zu können, weil naja, ich will einfach gucken, was da sozusagen geht, wie gut ich das machen kann, wie sehr ich meine Fähigkeiten noch perfektionieren kann, was man noch verbessern kann. Das ist irgendwie der Sport, den wir jetzt von klein auf machen und wo wir bei den Besten der Welt mitmachen können. Also das ist ja irgendwie schon Antrieb in etwas, irgendwas so exzellent zu sein. Ne? Das wird wahrscheinlich auch hart, wenn man aufhört, woanders von vorne anzufangen. Also in einem anderen Bereich, vielleicht im Job oder wo auch immer.
Ich habe zwar Praktikas gemacht, aber ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie es ist, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Also da graust es mir wirklich, also weil ich mich einfach so gerne bewege und auch die Atmosphäre ist ja bei uns, das ist, du kommst in die Halle, du triffst deine Freunde, wir quatschen, wir haben Spaß. Es gibt auch schöne Seiten von diesem Sport, also was wir alles gemeinsam erleben, und das ist auch ein Riesenpunkt, warum wir das so gerne machen, denke ich, dass wir einfach die Leute so gerne haben. Wir sind einfach eine kleine Familie. Wir, selbst unsere größten Feinde sind eigentlich neben der Fechtbahn gute Freunde. Selbst die Koreaner, und die können kein Wort Englisch oder irgendeine andere Sprache, und trotzdem schaffe ich es jedes Mal, mit denen über Gott und die Welt zu reden. Na gut, vielleicht liegt das auch an der späten Stunde und vielleicht an ein paar kühlen Getränken. Aber das sind ja auch nur Menschen. Also das ist ja das Coole, weil wir so eine kleine Gruppe von Menschen sind, die das überhaupt machen. Jeder kennt jeden. Und das ist ja ein Riesenspaß. Du lernst andere Kulturen kennen, andere Traditionen. Das ist schon echt cool.
Das stimmt. Also ich glaube, das ist auch besonders im Fechten. Da kann man sich vorstellen, dass wir von klein auf eigentlich mit Leuten zu tun haben, die heute immer noch dabei sind. Also einer meiner besten Freunde beispielsweise ist ein belgischer Fechter, der hat inzwischen aufgehört, aber letztes Jahr war ich Trauzeuge bei dem, bei der Hochzeit bin ich hingefahren. Ein Kumpel in Spanien, den ich super gerne habe, den Pablo. Und irgendwie auf der ganzen Welt gibt es Orte, wo wir irgendwie eine Nachricht schreiben und wo uns wahrscheinlich jemand mit der größten Gastfreundschaft, die man sich vorstellen kann, irgendwie die Tür aufmacht. Und das alleine ist ja schon irgendwie wahnsinnig viel wert. Ne? Ist schon besonders im Fechten, oder?
Gut, ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist. Also ich kann mir vorstellen, ich sehe zum Beispiel den Frank Stäbler, der ständig irgendwelche Sachen bei Instagram postet mit seinen besten Freunden aus, weiß nicht, Aserbaidschan und so. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Sportarten gibt, bei denen es ähnlich läuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass du Sportarten hast, die so groß sind, die da komplett darüber schweben. Und es ist, wenn ich das sehe, im Tennis zum Beispiel, oder von früheren großen Tennisspielern, die sich gegenseitig gehasst haben. Ich kenne niemanden, den ich im Fechten hasse. Also keinen Fechter.
Die Kampfrichter respektieren wir, denen bringen wir auch größten Respekt
entgegen. Genau. Aber es gibt welche, mit denen ich besser befreundet bin und welche, mit denen ich weniger gut befreundet bin. Aber im Grunde genommen spätestens in der dritten Halbzeit in der Disco oder abends, wenn man sich irgendwie trifft, dann grüßt man sich und man unterhält sich. Und ich finde auch wichtig, dass man das unterscheiden kann, dass du auf der Fechtbahn steht dir dein Gegner gegenüber und dann ist es völlig bums, ob es deine Mutter, dein Bruder, dein Vater, dein bester Freund oder deine Freundin ist. Für mich ist das mein Gegner und ich muss ihn schlagen. Und das ist auch meine größte Motivation. Mein Vater hat einmal in einem Interview gesagt, für mich ist das Beste an einem Turniertag oder am Fechten überhaupt, wenn am Ende des Turniers alle anderen mir gratulieren und ich niemand anders zu gratulieren habe. Also das ist eigentlich, das macht mir eigentlich, das ist eigentlich genau das, was mich am meisten motiviert. Aber da gibt es auch Millionen andere Sachen.
Ja, aber das ist ja schon auch dann extrem wichtig, so untereinander der Respekt, der sich dann entgegengebracht wird, ne? Also, weil es gibt ja gar nicht so viele Fechtexperten, aber man kriegt ja den Respekt der Community sozusagen, wenn man eben besonders gut ist in dem Jahr, wenn man besonders erfolgreich oder schön oder wie auch immer gefochten hat, das kriegen ja da alle mit. Also man kann sich vorstellen, bei uns sind vielleicht 150, 160 Leute und die treffen sich alle 3 Wochen bei einem Weltcup auf irgendeinem anderen Teil der Erde, aber es sind immer die gleichen Nasen, ne? Und es kommen mal 10 neue aus der Jugend dazu, ja. Und 10 gehen wieder raus nach Olympischen Spielen, aber es sind wirklich über Jahre konstante Beziehungen und richtige Freundschaften.
Ja, und wenn du über Jahre, also stell dir mal vor, mein Vater hängt mit denselben Leuten ab, mit denen der damals gefochten hat, weil die jetzt Trainer und Obmänner geworden sind. Also das ist schon ziemlich besonders bei uns. Weil wo sollen die Leute denn überhaupt hingehen? Also klar, wir bei uns ist es ein bisschen einfacher, wir studieren anderes Zeug und bleiben irgendwie nicht im Sport. Vielleicht. Aber die viele ehemalige Fechter aus Italien, die werden einfach alle Trainer oder in Frankreich und arbeiten mit den jüngeren Fechtern. Bei uns ist das ein bisschen anders, aber wenn du schaust, mein Vater kennt jeden in der Halle. Und der schreit dann die Obmänner an, weil er es kann. Und am Ende des Gefechtes geben sich die Hand und haben sich lieb und trinken am Abend vielleicht ein Bierchen gemeinsam. Ja, passiert nicht mit allen Obmännern und Trainern, aber so ein paar Spezialisten findet mein Vater echt cool. Ich glaube, den koreanischen Trainer, mit dem würde der vielleicht die eine Story, als wir im Trainingslager in Korea waren, war mein Vater mit denen essen und der eine koreanische Trainer, ist der ehemalige, nicht der aktuelle, auf dem Rückweg im Taxi sind die eine halbe Stunde Taxi gefahren. Und dann haben die Händchen gehalten. Also, was völlig normal ist anscheinend in Korea, weil es einfach ein Ausdruck von Freundschaft ist. Und ich finde, dass so Momente zeigen echt, dass echt Fechten echt eine coole Familie ist. Nein, du darfst jetzt nicht meine Hand halten. Ja.
Okay.
Na gut, ich denke, wir haben genug gequatscht.
Ich glaube auch, wir sind ein bisschen länger als sonst, aber ich finde auch, warum wir irgendwie aufstehen, vielleicht vertiefen wir das auch nochmal, aber das ist, glaube ich, was sehr, sehr spannend ist, weil wir uns eben so quälen und weil wir gleichzeitig so intensive Momente erleben, wenn wir bei einem Wettkampf gut sind, wenn wir schlecht sind, die Gefühle, die man dabei hat, also wie sehr einen das bewegt, ich weiß nicht, da fühlt man sich so lebendig, wie vielleicht sonst kaum irgendwo.
Ja, der Moment des Sieges, ich glaube, das macht dann alle Qualen, die vorher waren, einfach weg. Das ist einfach, du vergisst einfach alles. Und warum wir auch dieses Thema überhaupt heute ausgesucht haben, ist, dass es halt so sportartenübergreifend ist auch. Das ist einfach nicht nur jetzt auf Fechten bezogen. Vielleicht gibt es Sportarten, oder mit Sicherheit gibt es Sportarten, die sich noch mehr quälen als wir, aber ich finde einfach, dieses Thema Motivation fand ich echt schön. Und
vielleicht kommt, ich weiß, wir sind mit der Zeit weit drüber, aber letzte Geschichte, ich glaube, die darf eigentlich nicht fehlen. Wir sind zusammen Weltmeister geworden. Wir sind auch zusammen Europameister geworden, 2-mal sogar. Aber der Weltmeistertitel, wenn ich mir die Bilder angucke, was für ein Grinsen wir auf den Backen haben bei der Siegerehrung, irgendwie vom linken Ohr bis zum rechten Ohr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist irgendwie so, das hat mich echt am meisten, glaube ich, das war der krasseste Moment irgendwie.
Das war Wahnsinn. Also ich kann den Moment, wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Im Finale habe ich leider nicht gefochten. Beziehungsweise zum Glück, weil wenn ich hätte fechten müssen, dann hätte einer von euch schlecht gefochten. Aber das war immer noch der besonders, also der Moment, der mich auch am meisten bewegt hat. Also ich bin da auch, wenn ich die Videos sehe, am Rand hinter der Box bin ich hin und her gehüpft, was ich heutzutage gar nicht mehr mache. Ich gucke gar nicht mehr hin, weil ich da teilweise den Peter echt nicht fechten sehen kann, wenn er das letzte Gefecht macht. Aber das war schon ein wahnsinnig schöner Moment, den wir, glaube ich, niemals vergessen werden. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, und das habe ich auch bei den Olympischen Spielen 2016 gemerkt. Ich glaube, das sind die Momente, die sonst nichts anderes bieten kann. Also vielleicht mit Drogen, ich kenne mich da nicht aus, aber das sind so Momente, die so glücklich machen, die auch im Nachhinein, wenn du darüber nachdenkst, das ist so schön.
Und was halt so besonders war, ist, glaube ich, auch relevant, ist, dass wir noch nie eine WM-Medaille geholt hatten mit der Mannschaft. Es war noch nicht mal nah dran, also ich habe gedacht, das wird nichts mehr. Also vielleicht, ich habe nicht gedacht, dass wir mal eine Bronzemedaille gewinnen. Und auf einmal, wir haben auch eine furchtbar schlechte Vorbereitung gemacht, wir haben alle nicht gedacht, dass wir da irgendwie vorne mit dabei sein. Und auf einmal lief das an dem Tag und wir haben irgendwie in meiner Erinnerung auch vor dem Finale dann nicht angefangen, uns Gedanken zu machen, sondern wir haben einfach laufen lassen und wir waren irgendwie voll im Tunnel und irgendwie macht Nico den letzten Punkt und wir haben das Ding gewonnen und so. Und es war noch nie eine deutsche Mannschaft Weltmeister geworden im Säbelfechten. Das war auch noch irgendwie historisch, das war neu. Und ich konnte es einfach irgendwie erstmal gar nicht glauben. Und als es dann so richtig eingeprasselt ist, das war, also ich kann mir vorstellen, dass was der Körper da alles so parat hat, also was sind denn Drogen anderes, das ist irgendwie so ein Hochgefühl gewesen.
Das war auch witzig, vor dem Gefecht hat mein Vater versucht, eine Motivationsrede zu halten. Ich kann mich nicht dran erinnern, muss auch, glaube ich, echt scheiße gewesen sein. es ist witzig, weil ich kenne ihn sonst nicht, aber weißt du, was er gesagt hat? Ich weiß, dass er uns zusammengesetzt hat, aber so, komm, wir gehen da jetzt raus und gewinnen das. Irgendwie sowas war das, aber...
Ja, es war auch scheißegal in dem Moment, weil wir alle so Bock hatten. Wir waren schon so weit und wir haben uns gefreut und wir hatten Bock weiter zu fechten und die Koreaner waren gut und bei denen musste man sich aber auch keine Gedanken irgendwie bei Kampfrichter oder sonst irgendwas machen. Wir sind einfach hingegangen und haben gesagt, komm, versuchen wir es.
Ja, das waren noch Zeiten, wo ich, das war das zweite Mal, meine zweite WM bei den Erwachsenen, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ob wir überhaupt mal eine Medaille geholt haben. Irgendwo bei mir war es irgendwie wichtig, auch dabei zu sein und den Moment einfach zu genießen. Und ja, war echt schön.
Und jetzt verabschieden wir uns wirklich. Wir haben in Russland gewonnen, aber wer weiß jetzt denn, was Tschüss auf Russisch heißt.
Boah. Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Weißt du das?
Das wie Daniel?
Ach so, ja.
Oder?
Ja. Mir ist nur Nastrovi eingefallen.
Das ist auch in ein paar Sprachen bekannt.
Genau. Also dann Nastrovje, bis zum nächsten Mal.
Ein fröhliches Nastrovje auch von mir. Auf Wiedersehen. Tschüss.